Ja, dann kommen wir zu Agenda Punkt 4 unserer 50. FAFB-Sitzung. Update zu den Interpretationsaktivitäten. Ich habe es ja unter aktuell schon mal so ein bisschen skizziert, dass wir unter anderem jetzt tatsächlich die ein oder andere Befassung im Kontext von IFRS 18 haben. Ich habe dann ja schon so ein bisschen ketzerisch gesagt, hätte man vielleicht doch mal eine TRG einrichten sollen. Hat man nicht gemacht aus diversesten bekannten Gründen. Und insofern ist das jetzt, sagen wir mal, ein sehr vielschichtiges Thema fürs IC. Aber natürlich nicht das Einzige. Das ein oder andere ist natürlich auch noch mit dabei. Und deswegen werden wir heute in gewohnter Manier uns hier nochmal durch die Themen begleiten lassen und dann eben zu schauen, ob und wo besteht denn eigentlich Bedarf, dass wir uns nochmal äußern, beziehungsweise was ergibt sich jetzt vielleicht auch am Horizont für die nächste Sitzung. Ja, Jan, dann gebe ich erstmal an dich und freue mich auf das Update.
Gut, wie erwähnt, es gab also wieder eine IFRIC-Sitzung im Mitte März und wie gewohnt wollen wir euch die Themen und Entscheidungen aus dieser Sitzung vorstellen. Angesichts der Themenpalette mache ich das heute wieder mit Ilka gemeinsam. Wir teilen uns das also entsprechend auf. Zunächst mal als Überblick. Es waren ja zahlreiche Themen auf der Agenda, insgesamt 10. Davon gab es eine vorläufige Agendaentscheidung, die betrifft eine Eingabe zu IFRS 10. Hier geht es um die Neubeurteilung des Beherrschungskriteriums. Das Thema wurde auch erstmals diskutiert und dann daraufhin eine vorläufige Entscheidung getroffen. Dann wurden 7 endgültige Agendaentscheidungen getroffen. Eine betrifft eine IS-1-Frage, eine andere betrifft IFRS 16 und die übrigen 5 betreffen allesamt IFRS 18. Und dann gab es schließlich noch ein weiteres Thema, ebenfalls eine Eingabe zu IFRS 10. Diese wurde erstmals im IFRIC diskutiert, aber es gab noch keine vorläufige Entscheidung. Da ist noch was offen geblieben, ich sage dann später noch was genau. Und zu guter Letzt wurde das IFRIC um Input gegeben, und zwar durch den ISB, zur Frage, welche Themen im geplanten Post-Implementation Review zu IFRS 9 Abschnitt Hedge Accounting vorgeschlagen werden. Also hier geht es einfach um Projekt, das war dann in dem Sinne keine Eingabe und es hat auch hier nichts mit einer Agenda-Entscheidung zu tun. So wie üblich ist zu der diesmal einzigen vorläufigen Entscheidung natürlich wieder eine Konsultationsphase. In dem Fall ist dann bis Ende Mai die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben. Und ich würde dann auch mit diesem ersten Thema und der vorläufigen Agenda-Entscheidung starten. Und dann gehen wir einfach in der Reihenfolge durch, wie ich es in der Covernote aufgelistet habe. So, wie gesagt, die Eingabe betrifft die IFRS 10 Anwendung. Das IFRIC hat das erste Mal diskutiert und zugleich schon eine vorläufige Agendaentscheidung getroffen. Zum Thema selbst. Im beschriebenen Sachverhalt hat das Unternehmen, das hier bilanziert, mit anderen Investoren gemeinsam einen Fonds gegründet und die Zweck und Gestaltung des Fonds gemeinsam, also mitbestimmt. So, und bei Gründung hat das Unternehmen, das hier die Frage stellt, festgestellt, dass Beherrschung im Sinne von IFRS 10 vorliegt oder das Unternehmen die Beherrschung ausübt. So, nun ist im Sachverhalt beschrieben, dass zu einem irgendwann späteren Zeitpunkt die Fondsstatuten geändert werden. Und jetzt stellt sich die Überlegung, ob durch diese Änderung die Beherrschung verloren geht oder nicht. Im Sachverhalt wird das aber nicht konkret gemacht, also im Sachverhalt wird offen gelassen, ob die Beherrschung durch diese konkrete Änderung der Fondsstatuten bestehen bleibt oder verloren geht. Aber die Frage, die gestellt wird, ist nämlich, ob das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt wie hier verpflichtet ist, erneut zu prüfen, ob Beherrschung weiterhin besteht oder nicht. Und da wird dann konkretisiert, dass in der Ziffer 7 natürlich die Kriterien für Beherrschung aufgelistet sind und in Textziffer 8 geht es darum, dass zu prüfen ist, ob Anhaltspunkte vorliegen, dass eines dieser Kriterien sich geändert haben könnte. Deswegen ist die Frage ganz allgemein, also nicht auf den konkreten Sachverhalt bezogen, ob unter solchen Umständen eine Pflicht besteht, die Beherrschung erneut zu prüfen. So, wir hatten wie üblich schon Anfang des Jahres mal einen Outreach-Request erhalten und haben damals nach der üblichen Umfrage dann zurückgemeldet, dass wir mit diesen konkreten Umständen oder mit diesen konkreten Sachverhalten wenig Erfahrung haben. Sowas gibt es also eher selten, ist auch nicht so gewöhnlich. Deswegen konnten wir da nicht konkret sagen, aber in den vereinzelten Fällen, die vorliegen, wird oder ließ sich offensichtlich feststellen, dass alle Unternehmen, die solche Sachverhalte, also solche Fonds bilanzieren, die Überprüfung, also die erneute Überprüfung, ob Beherrschung vorliegt, tatsächlich vornehmen. Gut. So, jetzt mal zur IFRIC-Diskussion. Also das IFRIC hat zunächst mal festgestellt oder auch schon in der Analyse vor, dass diese Sachverhalte tatsächlich selten sind und so wie wir das in der Rückmeldung geäußert haben, offensichtlich auch insgesamt keine uneinheitliche Anwendung von IFRS 10 vorliegt. Also technisch gesprochen. Konkret heißt es, dass das IFRIC bei all den anderen Rückmeldungen auch rausgelesen hat, dass offenbar einheitlich oder nahezu einheitlich dieser Beherrschungsstatus schlicht überprüft wird. So, und nun hat das IFRIC dann gemäß den Anforderungen die vorläufige Entscheidung getroffen, dass nämlich der Sachverhalt nicht hinreichend verbreitet ist, eine IFRIC-Antwort keine weitreichenden Auswirkungen hätte. Und deswegen hat das IFRIC mit dieser Begründung beschlossen, dass sie eine vorläufige Agenda-Entscheidung treffen, was natürlich immer konkret heißt, dass keine weiteren Aktivitäten oder gar Standard-Setting nötig ist. Soweit zum Thema und der IFRIC-Entscheidung. Gut, und damit würde ich wie üblich gern mal in die Runde fragen, hat jemand dazu Gedanken oder Meinung? Gero, bitte.
Ich teile das Gesagte. Wahrscheinlich ist es eher ein ungewöhnlicher Sachverhalt. Wenn er aber vorkommt, finde ich es eigentlich eindeutig, dass die Beherrschung neu geprüft werden muss.
Gibt es noch weitere Meinungen? Till, bitte.
Ich stimme dem auch zu. Ich sehe das so, dass man das relativ klar auch geregelt ist und wenn, das ist auch nicht weit verbreitet, die Frage. Dann kann ich der Entscheidung durchaus folgen.
Also wer Beherrschung ausübt, kann ja dann auch für sich die Beherrschung auch wieder beenden. Also, wenn bisher Beherrschung festgestellt worden ist und dann werden Statuten geändert, die darauf hinauslaufen, dass Beherrschung nicht mehr vorliegt, dann ist das vermutlich eine willentliche Entscheidung. Und die führt dann dazu, dass man die Beherrschung natürlich wieder prüft und dann im Zweifel sagt, die liegt nicht mehr vor. Oder wenn Statuten geändert werden und Beherrschung nach wie vorliegt, dann ist das eben auch so. Also, ich meine, das ist jedenfalls ein Anlass, die Beherrschung zu prüfen. Also, ich würde das tun.
Okay, also ganz offensichtlich seid ihr euch einig, dass das, was die Unternehmen nach der Überprüfung durch das IFRIC tatsächlich machen, auch so in Einklang steht mit dem Standard. Jetzt habe ich ja eben erläutert, dass das IFRIC seine Entscheidung einen Tick anders begründet. Und insbesondere wird in der Erklärung dazu ja bisher nicht geäußert, ob diese Pflicht besteht oder nicht, sondern das IFRIC begründet ja seine Entscheidung damit, es gibt kein unterschiedliches Vorgehen, deswegen gibt es nichts weiter zu tun und das ist die Erklärung für die vorläufige Entscheidung. Jetzt stelle ich mir oder vielleicht auch mal euch die Frage, ob jemand der Meinung ist, sollten wir dem IFRIC sagen, dass in der Begründung aber schon eine Aussage dazu, ob die Prüfung nach Textziffer 8 verpflichtend ist oder nicht, ob wir das erbitten oder verlangen wollen?
Also ich habe den Eindruck, dass IFRIC IC macht sich da einen schlanken Fuß, ne? Die sagen, das kommt nicht oft vor und deswegen interessiert uns das eigentlich nicht. Also das finde ich ja, dem möchte ich mich nicht anschließen. Also nur weil etwas nicht oft vorkommt, sagen wir, das regeln wir nicht. Oder dazu sagen wir nichts. Ich finde, wir könnten was dazu sagen. Wir könnten sagen, selbstverständlich muss bei Änderung der rechtlichen Bedingungen, was auch immer, eine Beherrschung neu geprüft werden. Also das liegt für mich sowas von auf der Hand. Und da finde ich die Begründung, nur weil das selten vorkommt, finde ich völlig daneben.
Mhm. Gero?
Ja, das war auch mein Gedanke. So ein bisschen ausweichen, was ja relativ oft nach meiner Beobachtung der Fall ist. Aber kann man sich auch zu äußern durchaus.
Mhm. Gut, gibt's sonst noch Gedanken aus eurem Kreis? Okay, das ist nicht der Fall im Moment. Dann würde ich zum ersten Thema mal als Fazit zusammenfassen. Also prinzipiell erklärt ihr euch mit der Entscheidung, vorläufigen Entscheidung einverstanden. Aber ihr habt ja gerade geäußert, es wäre schon wichtig, dass das IFRIC sich zu dieser Frage, ob die Überprüfung, also Neuüberprüfung verpflichtend ist oder nicht, sich durchaus äußern sollte. Und daraus folge ich, dass das dann eigentlich doch ein Grund ist, dass wir in einem kurzen Brief genau diese Anregung dann dem IFRIC mitteilen. Ja. Ist jemand anderer Meinung? Nein, das scheint nicht der Fall. Gut. Dann würde ich mit diesem kleinen Fazit den ersten Punkt, das erste Thema abschließen. Und dann gehe ich weiter und wir kommen nun dann schon zu den Themen, bei denen endgültige Entscheidungen getroffen wurden. Wir beginnen mit dem Sachverhalt, der IS1 betrifft. Hier geht es um die Fair Presentation durch die Anwendung von IS1 und ich will kurz nochmal rekapitulieren. Also ein Unternehmen hat gefragt, wie man damit umgeht, wenn wenn ein Sachverhalt, der nach einer bestimmten IFRS-Regelung zu bilanzieren ist, dann zu dem Konflikt führt, dass bei Anwendung dieser Regelung dann die Fair Presentation sozusagen nicht eingehalten wird. Oder anders gesagt, wenn dann die Anwendung dieser Einzelvorschrift nicht im Einklang mit dieser allgemeinen Fair Presentation-Anforderung steht. Und der konkrete Fall war, dass bestimmte Verbindlichkeiten, die eigentlich nicht die Anforderungen oder Ansatzkriterien laut Rahmenkonzept erfüllen, trotzdem angesetzt werden, weil das Unternehmen der Meinung ist, wenn man sie nicht bilanziert, würde das irreführende Informationen erzeugen. Das ist der konkrete Fall. Und daher ist die Frage, ob also dieses übergeordnete Prinzip der Fair Presentation dann in Verbindung, also die Einzelregelung überlagert oder nicht. Gut, inzwischen ist natürlich das längst diskutiert worden. Das IFRIC hat festgestellt, erst Diskussion, dieser Sachverhalt ist kaum verbreitet und wenn, dann wird nämlich einheitlich bilanziert und das ist in dem Fall so, dass das Unternehmen dann tatsächlich die Einzelvorschrift dann nicht anwendet, damit die Fair Presentation gegeben ist und hat daraufhin dann die vorläufige Agenda-Entscheidung getroffen. Das hatten wir dann euch im Januar vorgestellt, ihr habt euch damals auch einverstanden erklärt und jetzt hat das IFRIC die vorläufige Agenda-Entscheidung praktisch ohne Änderung bestätigt. Den Wortlaut kennen wir jetzt noch nicht, aber es wurde dann beschlossen, dass also auch der Wortlaut unverändert bleiben soll. Von daher würde ich noch mal kurz fragen, ist jemand von euch der Meinung, oder möchte jemand das jetzt anders beurteilen oder ist das weiterhin unproblematisch?
Keine andere Beurteilung.
Okay. Gut. Dann schlage ich vor, dass wir das dann auch mit Geros Kommentar abhaken können. Und ich komme zum nächsten Thema. Es ging um eine IFRS 16 Anwendungsfrage. Damals zwei Eingaben, irgendwie gleiche oder ähnliche Sachverhalte, nämlich Verträge zur Nutzung von Stromspeichern. Hier gibt es einerseits den Leasinggeber, das ist dann der Eigentümer der Speicher, und der Leasingnehmer ist der Stromhändler. Und hier stellte sich die Frage, ob das Recht, den Gegenstand zu kontrollieren, durch den Leasingnehmer gegeben ist, beziehungsweise diese Bedingung unter IFRS 16 erfüllt ist. Und damals wurde ein bisschen diskutiert, was ist denn der wirtschaftliche Nutzen eines Stromspeichers? Und da ging es darum, ist es nur das Laden und Entladen können oder ist es auch die tatsächliche Nutzung des Stroms? Mit anderen Worten, ist denn der Stromhändler, der hier Leasingnehmer ist, dann tatsächlich, hat er den gesamten wirtschaftlichen Nutzen oder liegt er nicht teilweise bei denen, die später den Strom selbst nutzen? Und das IFRIC hat damals relativ schnell und klar argumentiert, also da der Speicher den Nutzen hat, Strom speichern zu können und entladen und laden ganz unter der Kontrolle des Leasingnehmers steht, hat er also den gesamten wirtschaftlichen Nutzen. Die Bedingungen sind erfüllt, eindeutig, und es wurde damals eine vorläufige Agenda-Entscheidung getroffen. Und nun in der jüngsten Sitzung wurde diese Sichtweise eindeutig auch bestätigt. Es gab zwar in den Rückmeldungen hier und da einen Hinweis, dass dieser Sachverhalt, genauer gesagt die Entscheidung mit Begründung, auf ähnliche Sachverhalte möglicherweise nicht anwendbar ist. Und wie so oft, auch der Hinweis, kann man das nicht etwas allgemeingültiger formulieren, aber das IFRIC hat gesagt, nun, wir beziehen unsere Analyse und auch Erklärung dann auf den Sachverhalt und dabei soll es dann auch bleiben. Mit anderen Worten, die vorläufige Entscheidung wurde bestätigt, der Wortlaut soll auch hier in dem Fall unverändert beibehalten werden. Damals, ist schon länger her, im September hatten wir das besprochen. Ihr habt auch damals keine Schwierigkeiten gesehen und dem zugestimmt. Und deswegen würde ich jetzt nochmal fragen, hat jemand heute andere Meinung oder bleiben wir dabei? Okay, also ich höre bzw. sehe, dass niemand anderer Meinung ist und demnach würde ich dann sagen, dann können wir auch das Thema beschließen. Es gibt nichts weiteres dazu anzumerken. Und wir gehen in der Reihe weiter und damit kommen wir zum ersten der fünf IFRS 18 Themen. Und damit, Ilka, würde ich dann natürlich gern an dich übergeben.
Ja, sehr gerne. Ja, die erste finale Agenda-Entscheidung befasst sich mit dem Ausweis von Fremdwährungsdifferenzen auf konzerninterne monetäre Verbindlichkeiten beziehungsweise Vermögenswerte. Sachverhalt ist schnell erklärt, mit dem sich das IFRIC befasst hat. Es geht um konzerninterne Darlehen, also ein Mutterunternehmen gewährt einem Tochterunternehmen ein Darlehen in der funktionalen Währung des Mutterunternehmens, wobei die funktionale Währung des Tochterunternehmens von der des Mutterunternehmens abweicht, oder umgekehrt. Und die Frage war, in welcher Kategorie nach IFRS 18 sind diese Fremdwährungsdifferenzen auf konzerninterne Darlehen auszuweisen. Das IFRS-IC hatte sich erstmalig im September mit der Eingabe befasst und konnte seinerzeit keine eindeutige oder hat keine eindeutige Entscheidung finden können. In der Erstbefassung waren die Hälfte der IFRS-IC-Mitglieder der Ansicht, dass ausschließlich die sogenannte View 1 eine zulässige Auslegung von IFRS 18 sei. View 1 war die Ansicht, dass die betreffenden Fremdwährungsdifferenzen per Default in der Kategorie Operating auszuweisen sind, weil es aus Konzernsicht kein Vermögenswert, keine Schuld im Konzernabschluss gibt, anhand dessen der Ausweis bestimmt werden könnte. Und die andere Hälfte der IC-Mitglieder war der Ansicht, dass sowohl View 1 als auch View 2 eine zulässige Auslegung von IFRS 18 darstellen. Und die View 2 war die Ansicht, dass die Fremdwährungsdifferenzen in der Kategorie ausgewiesen werden sollten im Konzernabschluss, in der sie bei der betreffenden Einheit, wo die Währungsdifferenzen entstanden sind, vor Konsolidierung ausgewiesen wurden, unter Berücksichtigung der Main Business Activity des Konzerns. Es kam also zu einem seinerzeit zu einem sogenannten Split Vote, also es waren genau 7 IC-Mitglieder der Ansicht ausschließlich View 1, während 7 Mitglieder der Ansicht waren, sowohl View 1 als auch View 2 sind jeweils eine zulässige Auslegung. Dennoch hatte sich das EFSIC entschieden, eine vorläufige Agenda-Entscheidung genau mit diesem Meinungsbild zu veröffentlichen und hat auch um Rückmeldung gebeten. Auf diese vorläufige Agenda-Entscheidung sind eine ganze Zahl von Stellungnahmen eingegangen, ungefähr 50 an der Zahl, mit sehr verbreiteter, aber weit gefächerter Stakeholderschaft. Es haben sich eine ganze Reihe von Preparern eingebracht, auch eine ganze Reihe von deutschen Erstellern haben kommentiert. Auch wir haben zu der vorläufigen Agenda-Entscheidung seinerzeit Stellung genommen und haben der vorläufigen Agenda-Entscheidung nicht zugestimmt und stattdessen die Auffassung geäußert, dass aus Sicht des Konzerns eben geprüft werden sollte, ob nicht ein Ausweis in einer einheitlichen Kategorie, die diese Finanzierungstransaktion als Ganzes, denn was dem Ganzen letztlich meist zugrunde liegt, ist eine übergeordnete Gesamtfinanzierungstransaktion im Rahmen derer dieser konzerninternen Darlehen eingegangen werden. Das war unsere Sichtweise. Das EFSIC hat sich dann jetzt im März erneut mit dem Sachverhalt befasst. Und die positive Botschaft ist, es gibt eine eindeutige Agenda-Entscheidung, eine mehrheitliche Agenda-Entscheidung vom EFSIC, dass sowohl View 1 als auch View 2 jeweils eine zulässige Auslegung von IFRS 18 darstellen. Dem konnten sich 10 der 14 EFSIC-Mitglieder anschließen. Einfache Mehrheit genügt. Das heißt, es gibt eine finale Agenda-Entscheidung, die jetzt auch dem ISB zur Bestätigung vorgelegt werden soll. Allerdings gab es auch durchaus, und so waren auch die Stellungnahmen, kontroverse Diskussionen beim EFSIC. Das EFSIC hat einerseits festgestellt, dass viele im Ergebnis mit dieser Agenda-Entscheidung nicht zufrieden sein werden, vor allem Ersteller. View 2 mag für viele Ersteller was besser sein als View 1, aber dennoch nicht aus Sicht der Unternehmen die tatsächlichen Sachverhalte angemessen widerspiegeln. Zum Zweiten hat das EFSIC auch diskutiert, das Ganze ist aus Sicht der Unternehmen ja jeweils eine Accounting Policy, ob man der Ansicht ist, View 1 oder View 2. Und entsprechend der Accounting Policy werden auch entsprechende Angaben nach IAS 8 fällig. Und das EFSIC hat dann auch diskutiert, dass jetzt noch nicht ganz klar ist, ob diese Accounting Policy und insbesondere die 2 einheitlich in der Praxis ausgelegt werden wird oder angewendet werden wird, insbesondere hinsichtlich der Frage der Anwendung auf oder der konsistenten einheitlichen Anwendung auf ähnliche Sachverhalte, ähnliche Fremdwährungsdifferenzen, dass das in der Praxis einheitlich ausgeübt werden wird. Das IC hat auch festgestellt, dass View 1 und View 2 sich natürlich inhaltlich entsprechen und widersprechen und zu anderen Ergebnissen führen, also die Diversität in der Praxis vermutlich zunehmen wird. Nichtsdestotrotz wird man dem ESB nicht empfehlen, dass ein Standardsetting erforderlich ist, sondern man ist zu dem Schluss gekommen, die Vorschriften von IFRS 18 sind klar, es gibt eine einheitliche oder eine mehrheitliche Auffassung, eine finale Agenda-Entscheidung. Es soll kein Standardsetting, damit kein Standardsetting erforderlich. Aber man wird dem ISB als zusätzliche Beobachtung berichten. Zum einen dahingehend, dass es die Agenda-Entscheidung in der Praxis viele unzufrieden zurücklässt. Und zum anderen, dass viele IC-Mitglieder sich dafür ausgesprochen haben, dass man die Anwendung dieses Sachverhalts oder diesen Sachverhalt insgesamt weiterhin beobachten sollte und in jedem Fall bei einem künftigen Post-Implementation Review von IFRS 18 spätestens sich erneut anschauen sollte. Ja, das zu dieser Agenda-Entscheidung. Und dann schaue ich auch nochmal gewohnter Manier in die Runde. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen, Meinungen? Andreas, gerne.
Ja, ich finde das soweit schon nachvollziehbar. Ja, ich finde das Einzige, was ich wirklich als sehr schwarzes Argument finde, warum man Standards jetzt nicht empfiehlt, weil der Standard ja so eindeutig wäre, das ist er ja gerade nicht. Also man kann ihn so oder so auslegen und definiert jetzt ein Wahlrecht drin, was der Standard eigentlich gar nicht vorsieht. Also von daher, also ich kann es nachvollziehen, aber das Argument, warum man keinen Standard setzen empfiehlt, kann ich wirklich nicht ansatzweise nachvollziehen.
Danke. Carsten.
Ja, Andreas, dem schließe ich mich an. Es ist der Weg des geringsten Widerstands, habe ich so den Eindruck. Ne? Also jeder sucht sich jetzt das aus, was er, also die Preparer suchen sich jetzt das aus, was ihnen passt. Also eigentlich als Aufstellersicht ist das ja eine gute Entscheidung.
Gerne.
Ja, nicht viel. Ich finde es äußerst unbefriedigend, das Ergebnis, ehrlicherweise. Aber das hatten wir jetzt hier schon auch mehr also von meinen beiden Vorrednern schon. Insofern haben wir ja nur darauf drängen oder darauf gucken, dass es im Post-Implementation Review tatsächlich auch dann zur Sprache kommt und gegebenenfalls dann irgendwie auch geregelt wird. Weil so ist es im Grunde ja keine Regelung, es ist halt möglich, was denkbar ist. Und soweit ist ja dann klar, aber jetzt wissen wir oder man weiß, irgendwie verschiedene Varianten sind denkbar. Aber das ist insgesamt ja unbefriedigend. Nur der Verweis darauf, dass es dann auch im anderen stehen würde, wie man sich entschieden hat, ist eigentlich nicht so, wie ich das die Regelung auch im IFRS verstehe, dass es da möglichst klare Regeln gibt und nicht viele Wahlrechte.
Gut. Ja, ich denke, das deckt sich auch mit den Beobachtungen, wie wir sie in unserer Stellungnahme seinerzeit schon an den ISB eingegeben haben. Kann vielleicht noch ergänzend berichten, wir haben die Agenda-Entscheidung zu IFRS 18 natürlich auch im Anwenderforum vorgestellt. Das führte in der Praxis, und so haben wir es auch vernommen, führt die Agenda-Entscheidung natürlich zu zahlreichen Einzelfragestellungen, wie man das dann in seinem Implementierungsprojekt jetzt umsetzt, auch systemseitig verarbeitet, je nachdem, ob man in View 1 oder in View 2 ist. Und unmittelbar auch die Folgefragen wiederum aufkamen, wie ähnliche Sachverhalte, beispielsweise In-House-Cache. Fremdwährungsdifferenzen auf Inhouse-Cache damit umzugehen sind, die nicht Gegenstand der Eingabe waren, aber eine sehr ähnliche, gleichartige Fragestellung betreffen. Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir auf die nächste finale Agenda-Entscheidung, und die hat sich mit der Frage befasst, der Beurteilung, ob ein Unternehmen eine bestimmte Geschäftstätigkeit ausübt. Und im konkreten Fall der Eingabe handelt es sich um ein Mutterunternehmen, die eine Holdinggesellschaft ist, aus Sicht dessen IFRS-Einzelabschlusses. Und dieses Mutterunternehmen hält als Holdinggesellschaft ausschließlich Beteiligung an Tochterunternehmen und verwaltet diese natürlich und hat darüber hinaus aber keine operative Geschäftstätigkeit im Sinne, dass sie Güter produziert, veräußert etc., sondern deren Geschäftstätigkeit ist ausschließlich das Halten und Verwalten und Managen von Beteiligung an Tochterunternehmen. Das IFSIC hatte sich erstmalig mit dieser Fragestellung im September auch befasst und hatte eine vorläufige Agendaentscheidung veröffentlicht und in dieser vorläufigen Agendaentscheidung festgestellt, dass das Mutterunternehmen eine bestimmte Hauptgeschäftstätigkeit in Form von Investitionen in nicht konsolidierte Tochtergesellschaften ausübt und dementsprechend daher auch verpflichtet ist, die Erträge und Aufwendungen aus Investitionen in diese Tochtergesellschaften in ihrem IFRS-Einzelabschluss in der G&V in der Kategorie Operating auszuweisen. Das IFSIC hatte damals auch diskutiert und so hat es auch Eingang in die vorläufige Agendaentscheidung gefunden, dass andernfalls, also wenn das Tochterunternehmen keine spezifische Hauptgeschäftstätigkeit hätte, hätte sie überhaupt keine Hauptgeschäftstätigkeit, was im Ergebnis nicht konsistent zur Zielsetzung der Vorschriften von IFRS 18 wäre. Und in der vorläufigen Agendaentscheidung wurde auch noch dargelegt, dass IFRS 18 zwar konkrete Faktoren bereithält, anhand oder die auf das Vorhandensein einer bestimmten Hauptgeschäftstätigkeit hindeuten. Diese Faktoren sind aber nur Beispiele und im konkreten Sachverhalt nicht einschlägig und daher nicht relevant für die Beurteilung. Mit dieser vorläufigen Agendaentscheidung und den Rückmeldungen darauf hat sich das IFSIC dann jetzt in der Sitzung im März erneut befasst und hat im Ergebnis seine vorläufige Sichtweise bestätigt und dementsprechend auch eine finale Agendaentscheidung beschlossen, und zwar einstimmig. Und was im Rahmen der Diskussion auch noch aufkam, war die Frage, ob das IFSIC adressieren sollte, ob ein Unternehmen immer eine Hauptgeschäftstätigkeit haben muss oder ob es auch mal den Umstand geben kann, dass ein Unternehmen überhaupt keine Hauptgeschäftstätigkeit hat. Da das IFSIC allerdings diskutiert, dass das nicht Gegenstand der Eingabe ist und nur ausschließlich im vorliegenden Fall eben so ist oder als Begründung mit angeführt wird, dass es andernfalls widersinnig wäre, dass das Unternehmen, das Mutterunternehmen in der Eingabe keine Hauptgeschäftstätigkeit hätte, das widersinnig wäre. Aber insgesamt wollte man sich eben nicht zu der grundsätzlichen Frage äußern, ob ein Unternehmen immer eine Hauptgeschäftstätigkeit haben muss oder nicht. Ja, wir hatten uns seinerzeit auch mit der vorläufigen Agendaentscheidung befasst und dieser zugestimmt. Und ja, vor dem Hintergrund der Finalisierung der Agendaentscheidung würde ich an der Stelle auch nochmal in die Runde fragen, gibt es zu der Agendaentscheidung anderweitige Ansichten oder Auffassungen, Meinungen?
Darf man in die Runde meine Überlegungen äußern? Also es geht ja tatsächlich hier nur um den Einzelabschluss dieser Mutter. Im Konzernabschluss kann die Sache ja schon wieder ganz anders aussehen. Also da kann es ja eine andere Hauptgeschäftstätigkeit geben. Und das heißt ja dann nun in der Schlussfolgerung, dass im Grundsatz bei allen Holdings im Einzelabschluss die Hauptgeschäftstätigkeit, dass die Investition in Vermögenswerte ist. Also so lese ich das. Also wenn Fälle ähnlich gestrickt sind, wo eine Muttergesellschaft keine eigene operative Geschäftstätigkeit hat, außer eben, also eben noch Holding ist. Also konkret, wenn jetzt ThyssenKrupp sich zu einer Holding mutiert und dann auch noch einen Einzelabschluss aufbaut, wäre das Halten von Vermögenswerten die einzige Hauptgeschäftstätigkeit von ThyssenKrupp. Und im Konzern muss man eben überlegen. Kommen ja dann die anderen Tochter mit dazu. Sehe ich das, also bin ich da hier, sehe ich das richtig?
Den Sachverhalt hat das IFSIC beschieden, genau. Also Mutterunternehmen, die eine Holding ist, keine operativen Tätigkeiten darüber hinaus, sondern lediglich das Halten und Verwalten von Beteiligungen als Geschäftstätigkeit hat. In dem Fall Hauptgeschäftstätigkeit, ja, ist das Investieren in Vermögenswerte im Sinne von IFRS 18.
Ja, alles gut. Ja.
Wie gesagt, in dem Fall IFRS Einzelabschluss für andere Jurisdiktionen sicherlich hochrelevant, die verpflichtend die IFRS Einzelabschlüsse haben.
Für uns noch nicht, aber kann
noch
ja kommen.
Nicht. Ne? Kann ja kommen.
Kann ja kommen und deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil das ja möglicherweise irgendwann für uns wichtig wird.
Gut. Die nächste Agendaentscheidung befasst sich mit dem Anwendungsbereich der Angaben nach IFRS 8. Textziffer 83. Und diese Textziffer verlangt eine Aufgliederung der betrieblichen Aufwendungen nach Kostenarten, sofern das Unternehmen seine G&V nach dem Umsatzkostenverfahren darstellt. Und Gegenstand der Eingabe war der Scope oder der Anwendungsbereich dieser Angaben, beziehungsweise wann man sich im Anwendungsbereich dieser Angabepflicht bewegt. Ganz konkret wurde gefragt, ob die Angaben nach IFRS 1883 nur für die in Textziffer 75 Buchstabe klein a genannten betrieblichen Aufwendungen nach Funktion zu machen sind, oder aber auch einschließlich der in Textziffer 75 klein b und klein c genannten Aufwendungen anzugeben sind. Und Hintergrund und ganz konkret die Frage war, ob ein Unternehmen auch für versicherungstechnische Aufwendungen, also es ging um ein Versicherungsunternehmen, ob die Angaben sich auch auf die versicherungstechnischen Aufwendungen, die eben in Textziffer 75 B, glaube ich, ist es genannt sind, anzugeben sind. Stein des Anstoßes war für die Eingabe dabei, dass IFRS 18 eine Erleichterungsvorschrift beinhaltet, die besagt, dass die Angaben nach IFRS 18 Textziffer 83 nicht zwingend Aufwendungen in der G&V sein müssen, sondern die Erleichterung bezieht sich darauf, dass wenn ein Unternehmen einen Teil der Aufwendungen als Herstellungskosten eines Vermögenswertes aktiviert hat, dann können diese Angaben auch exklusive der aktivierten Beträge gemacht werden und das ist Gegenstand der Erleichterung. Und das Unternehmen fragte jetzt vor dem Hintergrund, dass in die versicherungstechnischen Aufwendungen auch eben Amortisation oder Abschreibung auf vormals aktivierte Beträge enthalten sein können, ob aufgrund dieser Erleichterungsvorschrift eben sich die Angabepflicht grundsätzlich auch auf versicherungstechnische Aufwendungen erstreckt oder ob diese von der Angabepflicht ausgenommen sind. Diesen Sachverhalt hatte das IFRIC erstmalig im September diskutiert und eine vorläufige Agendaentscheidung dazu veröffentlicht und festgestellt, dass die Angabepflichten nach IFRS 1883 immer dann anzuwenden sind, wenn ein Unternehmen in der G&V betriebliche Aufwendungen nach Funktion ausweist. Also es reicht aus, dass ein Posten nach Funktion in der G&V vorhanden ist, um im grundsätzlichen Anwendungsbereich der Angabepflichten zu sein. In diese Angabepflichten sind daher auch die Aufwendungen nach IFRS 18 Textziffer 75 klein b und klein c einzubeziehen. Das heißt, sie umfassen auch die versicherungstechnischen Aufwendungen. Und die Erleichterung, die angesprochene Erleichterungspflicht besteht unabhängig davon. Das heißt, in diese dem Grunde nach anzugebenden oder aufzugliedernden Aufwendungen, dahingehend besteht dann die Erleichterung, dass diese die anzugebenden Beträge nicht unbedingt den Beträgen entsprechen müssen, die in der Periode als Aufwand erfasst wurden. Und sofern man eben von dieser Erleichterung in Anspruch nimmt, dann ist eine qualitative Erklärung im Anhang anzugeben. Das EFSIC hat jetzt in der März-Sitzung sich diese vorläufige Agenda-Entscheidung erneut angeschaut und hat die vorläufige Sichtweise bestätigt. Das war eine einstimmige Beschlussfassung des IFSIC. Es gibt dementsprechend auch eine finale Agenda-Entscheidung mit leicht angepasstem Wortlaut, aber im Ergebnis bleibt es auch bei der vorläufigen Sichtweise des IFSIC, dass der grundsätzliche Anwendungsbereich der Angabevorschriften der ist, dass sobald ein Unternehmen einen Posten nach Funktion in der G&V ausweist, ist man im grundsätzlichen Scope der Angabevorschrift. Ja, wir hatten uns auch mit der vorläufigen Agenda-Entscheidung befasst und seinerzeit der vorläufigen Agenda-Entscheidung zugestimmt. Und ja, vor dem Hintergrund auch nochmal die Frage in die Runde, gibt es Fragen, Anmerkungen, abweichende Ansichten zu der jetzt finalen Agenda-Entscheidung? Sehr Kopfschütteln. Keine weiteren Anmerkungen. Die vierte Befassung zu IFRS 18 vom IFRS-IC bezieht sich auf den Ausweis von Derivaten zur Absicherung eines Net-Exposures. Da war die Frage, die an das IFRS-IC herangetragen wurde, die wie Gewinne und Verluste aus einem externen Derivat auszuweisen sind, welches zur wirtschaftlichen Absicherung eines Net-Exposures eingesetzt wird. Ein Beispiel, was in der Eingabe genannt und diskutiert wird, ist, dass ein Tochterunternehmen A hat eine externe Fremdwährungsforderung in Höhe von 100. Ein anderes Tochterunternehmen hat eine externe Fremdwährungsschuld in derselben Währung in Höhe von 120. Und das Konzern Treasury schließt jetzt zur Absicherung des Net Exposures, das ist jetzt hier ein Verbindlichkeitsüberhang von 20, einen externen Terminkontrakt zur Absicherung des Net Exposures ab. Und ja, die Fragestellung in der Eingabe war, wie sind die Gewinne und Verluste aus diesem Derivat in der Konzern G&V auszuweisen? Das IFRS-IC hatte sich im September auch erstmalig mit diesem Sachverhalt befasst und ist damals zu dem Ergebnis gekommen, dass die Gewinne und Verluste aus dem Derivat im Sachverhalt in der Kategorie Finanzierung auszuweisen sind. Und bei der Entscheidungsfindung hatte das IFRS-IC herausgearbeitet, dass zur Klärung der Ausweisfrage zunächst einmal das Risiko zu identifizieren ist, zu dessen Steuerung das Derivat eingesetzt wird. Das ist im Sachverhalt eine Netto-Fremdwährungsverbindlichkeit, beziehungsweise im Sachverhalt wird ja der Netto-Fremdwährungsüberschuss Währungsrisiken abgesichert. Und laut Eingabe wird in dem Sachverhalt eben auch gerade das Net-Exposure gesteuert. Nachdem man das Risiko identifiziert hat, dass das hier abgebildet wird, sind dann im zweiten Schritt ist die daraus resultierende Kategorie abzuleiten. Das ist im Sachverhalt Kategorie Finanzierung. Und in einem dritten Schritt ist dann zu prüfen, ob der abgeleitete Ausweis zu einem Bruttoausweis, also zu einem Undue Grossing Up führen würde oder mit einem unangemessenen Kosten- oder Aufwand verbunden wäre, dann wäre per Default ein Ausweis in der Kategorie Betrieb eingezahlt. Und das ist im Sachverhalt hier nicht einschlägig, da das Derivat zur Steuerung der Nettoposition und eben nicht der Bruttoposition eingesetzt wird. Im März hat sich jetzt das IFSIC erneut mit diesem Sachverhalt befasst. Es gab keine kontroversen Diskussionen zu diesem Sachverhalt. Die finale Agenda-Entscheidung, also es gibt eine gleichlautende, im Ergebnis gleichlautende finale Agenda-Entscheidung, die wurde einstimmig gefasst. Es gab keine kontroversen Diskussionen zu dem Sachverhalt. Das rief relativ glatt durch. Wir hatten uns seinerzeit zustimmend, aber kritisch geäußert zu dieser vorläufigen Agenda-Entscheidung. Zum einen hatten wir darauf hingewiesen, dass laut Sachverhalt ja gerade das Net-Exposure gesteuert wird und ein anderes Ergebnis oder ein anderes Ergebnis in der Praxis überhaupt nicht intuitiv wäre und sich vor dem Hintergrund die Frage stellt, wie diese Textziffer des Undue Grossing Up überhaupt in der Praxis zur Anwendung gelangen könnte, weil es erscheint einfach abwegig, dass in der Praxis hier eine Bruttoposition gesteuert werden würde. Zum anderen haben wir in unserer Stellungnahme nochmal darauf hingewiesen, dass hier ein Zusammenhang Konnex besteht zur Agenda-Entscheidung des IFSIC zum Ausweis von Fremdwährungsdifferenzen auf konzerninterne Darlehen, weil beide Agenda-Entscheidungen miteinander insoweit interagieren und also vor allem die Frage des Ausweises der Fremdwährungsdifferenzen auf konzerninterne Darlehen auch einen Einfluss hat auf die Ausweis von Derivaten im Zusammenhang mit der Absicherung solcher Währungsgeschichten. Vor dem Hintergrund die Frage an euch in die Runde, gibt es abweichende andere Meinungen oder Bestätigung der vorherigen Meinung zu diesem Sachverhalt? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir zu guter Letzt noch eine weitere finale Agenda-Entscheidung. Die befasst sich mit Steuern und anderen Abgaben, die keine Ertragssteuern im Sinne von IS 12 sind. Das ist eine Eingabe, die hat der ISB direkt an das IFSIC beauftragt. Und das IFSIC hat sich hier mit der Frage auseinandergesetzt, wie sind Steuern und andere Abgaben, die keine Ertragssteuern im Sinne von IAS 12 sind, in der G&V nach IFS 18 auszuweisen. Und insbesondere wurde die Frage erörtert, ob diese im Posten Ertragssteueraufwand bzw. Ertrag oder in der Kategorie Ertragssteuern ausgewiesen werden können. Das IFSIC hat sich erstmals auch im September mit dieser Fragestellung befasst und eine vorläufige Agenda-Entscheidung getroffen, in der festgestellt wird, dass Steuern und sonstige Abgaben, die keine Ertragssteuern im Sinne von IS 12 sind, weder innerhalb des Postens Ertragssteueraufwand noch innerhalb der Kategorie Ertragssteuern ausgewiesen werden dürfen. Grund ist der, dass IFRS 18 in der Textziffer 67 explizit die Vorschrift enthält, dass in der Kategorie Ertragssteuern nur Steueraufwendungen oder Erträge, die gemäß IAS 12 in der G&V erfasst werden, sowie alle damit verbundenen Währungsumrechnungsdifferenzen ausgewiesen werden dürfen. Insofern erschienen die Vorschriften an IFRS 18 an der Stelle klar, mit dem Ergebnis, dass das IFSIC eine vorläufige Agenda-Entscheidung getroffen hat und kein Standard-Setting erforderlich ist. Zu dieser vorläufigen Agenda-Entscheidung hatten wir uns seinerzeit zustimmend geäußert. Nichtsdestotrotz sind auf diese vorläufige Agenda-Entscheidung eine ganze Reihe von Stellungnahmen eingegangen, auch wieder ungefähr um die 50 Stellungnahmen. Und nicht überraschend, ein Großteil der Stellungnahmen kam aus Saudi-Arabien, die eben auf ihr saudi-arabisches Steuersystem der Zakat hingewiesen haben und die damit einhergehenden Probleme im Ausweis. Im Ergebnis bedeutet das für die saudi-arabische Unternehmenssteuer, die der Natur nach wahrscheinlich eher eine Vermögenssteuer, also besteuert wird aus Net Wealth, darstellt, denn eine Ertragssteuer, dass diese saudi-arabische Zakat nicht als Ertragssteuern in der G&V ausgewiesen werden dürfen und können und damit per Default im Zweifelsfall in der Kategorie Operating. Und vor dem Hintergrund haben eine ganze Reihe von Stellungnehmenden aus Saudi-Arabien sich dazu geäußert und darauf hingewiesen, dass es aus Sicht der Unternehmen in Saudi-Arabien zu einem nicht intuitiven Ergebnis im Ausweis führen würde. Das EFSIC hat sich auch ausführlich damit befasst und diskutiert, ist aber in seiner Entscheidungsfindung mehrheitlich zu dem Ergebnis gekommen bei der Finalisierung der Agenda-Entscheidung, dass die Vorschriften von EFS 18 klar sind und insoweit die vorläufige Agenda-Entscheidung finalisiert werden sollte. Nichtsdestotrotz hat man sich dafür ausgesprochen, an den ISB über das Feedback, was man erhalten hat, insbesondere zum saudi-arabischen Steuersystem zu berichten und anzuregen, gegebenenfalls zu untersuchen, ob ein Standardsetting aufgenommen werden sollte in das Arbeitsprogramm des ISB. Was man im nächsten Schritt derzeit vermutlich gerade unternimmt, deswegen steht es die finale Agenda-Entscheidung auch noch nicht für die Ersitzung im April auf der Agenda des ESB, sondern erst für Mai. Man untersucht derzeit oder will untersuchen, wie der Ausweis von Steuern wie in Saudi-Arabien aus Sicht der User beurteilt wird. Also ob die Darstellung so, wie wenn man EFS 18 jetzt, wie er steht und liegt, anwendet, zu einer sinnvollen Information für Nutzer, für Abschlussadressaten darstellt oder ob nicht eine andere Sichtweise oder anderer Ausweis aus Sicht der User zielführender wäre oder ob die User damit umgehen können, so wie jetzt eine Steuer wie Zakat ausgewiesen werden wird. Und das Ergebnis will man dann an den ISB berichten mit der Stoßrichtung zu überlegen, ob man das künftige Arbeitsprogramm das ISB, also in die Pipeline nicht ein Projekt aufnehmen möchte, was untersucht, wie man mit solchen Steuern umgehen sollte. Hintergrund ist auch der, dass diese saudi-arabische Zakat nach den OECD-BEPS Pillar 2 Modellregeln eine Covered Tax ist. Also nach Ansicht von BEPS Pillar 2 ist es eine Unternehmenssteuer, aber nach IS 12 eben keine. Und eine mögliche Stoßrichtung für ein mögliches künftiges Projekt könnte sein, zu untersuchen, wie geht man generell mit solchen Steuern um, die nach OECD BEPS Pillar 2 eine Covered Tax sind, aber eben nicht nach IS 12. Und gedacht eher in Richtung eines Projektes zur Änderung von EFS 18, denn Änderung an IS 12. Das aber bislang nur die mündlichen Überlegungen vom EFSIC in seiner Sitzung im März. Es bleibt abzuwarten, was dem ISB präsentiert wird in der Mai-Sitzung. Ja, gibt's dazu Fragen, Anmerkungen, Meinungen? Gerne.
Also meine Auffassung, Meinung dazu hat sich nicht verändert seitdem. Ich finde es so, wie es ja auch in der Agenda-Entscheidung zum Ausdruck kommt, klar, die aktuellen Regeln sind klar. Es ist so, ich glaube auch nicht, dass man darüber im Moment groß aus meiner Sicht diskutieren kann. Habe auch sonst mitbekommen, das hatten wir auch schon mehrfach jetzt besprochen, dass gerade aus Saudi-Arabien dann eben eine aber im Grunde ja eine Erweiterung des Ausweises dann gewünscht ist. Und ich halte es für zulässig, sich das anzugucken. Und wenn es da eine Notwendigkeit auch aus Sicht von Usern gibt, das entsprechend da die Ausweisregelung, sagen wir mal, zu erweitern, was als Unternehmenssteuern dann auszuweisen ist, dann kann man sich das sicherlich gut mal angucken. Ich glaube, auch der Anwendungsbereich in Deutschland ist relativ begrenzt, über den wir da reden. Ich glaube, zur Tonnagebesteuerung würde mir irgendwie einfallen, was man da vielleicht mit reinbringen könnte in so ein Projekt. Ich weiß ehrlicherweise jetzt nicht aus dem Kopf, ob das eine Pillar 2 Covered Tax sein könnte. Aber ich finde diesen Connex durchaus auch gar nicht ganz doof, den da herzustellen, sich zumindest. Man braucht einen Anknüpfungspunkt, wenn man so eine Erweiterung des Ausweises da starten will. Aber ich glaube, für jetzt aktuell reicht das. Also, das verändert sich erstmal nichts.
Ja, danke schön. Ja, und dann so zu dir.
Ja, erstmal vielen Dank. Und ich möchte, bevor ich noch ganz kurz auf die letzten zwei Themen zu sprechen komme, aber nochmal sozusagen mein Zwischenfazit erweitern. Nachdem ich ja vorhin die vorläufige Agenda-Entscheidung vorgestellt hatte und ihr dann eure Anmerkung machtet, habe ich ja gesagt, ich folgere daraus, dass wir den Hinweis, dass die Frage praktisch offen gelassen wurde, mal an das IFRIC weitergeben oder die Bitte, die Frage explizit zu beantworten. Nämlich, besteht denn laut IFRIS 10.8 eine Pflicht zur erneuten Überprüfung oder nicht? Jetzt habe ich beim Zuhören überlegt, ob wir zur ersten IFRIS 18 Agenda-Entscheidung, also Fremdwährungsdifferenzen aus diesen konzerninternen Geschäften, auch Hinweise in die Stellungnahme aufnehmen sollten. Es wurde ja angemerkt, dass es kein Split-Votum gibt, ist ja schön und gut, aber dass damit die Mehrdeutigkeit des Standards bestätigt ist und damit quasi ein Wahlrecht besteht, könnte man ja auch kritisieren. Mag aus Erstellersicht ein Vorteil sein, aber aus, ich sag mal, Standard-Setting-Sicht ja eher nicht. Oder anders ausgedrückt, gerade weil der Standard mehrdeutig ist, ist das doch ein Fall für Standard-Setting. Jetzt wollte ich gerne nochmal hören, ob jemand ausdrücklich wünscht, dass wir das anmerken, also schriftlich anmerken, oder ob wir es eben nicht machen. Gut, da ich jetzt keine Meinung höre, ich will mal vielleicht ganz offen dich fragen, Ilka, oder vielleicht auch Sven. Ist es in der Phase sinnvoll, die Anmerkung zu machen, oder auch wenn die Kritikpunkte im Raum stehen, dass wir es trotzdem nicht machen?
Tja, aus der Runde hat keiner gezuckt.
So eine Timingfrage. Also ich glaube, gelöst vor der Erstanwendung wird es in keinem Fall. Wenn man an unsere Wunschlösung denkt oder die Wunschlösung vieler Unternehmen denkt. Aus der Diskussion des IFSIC kann ich noch berichten, dass manche auch über Educational Material nachgedacht haben, ob das helfen könnte, sollte, müsste zur Anwendung von View 1, View 2. Da haben sich aber auch wiederum, das wäre jetzt aus Sicht der Ersteller meiner Wahrnehmung nach eher weniger wünschenswert, um das, was man an Spielräumen View 1, View 2 vielleicht hat, auch sich selber so umzusetzen, wie man es gedenkt. Sie, Andreas, hast du da vielleicht noch den?
Ja, ich habe da den Punkt. Ich glaube, die, was man sich als Wunschlösung vorstellen kann, das ist ja gar nicht diskutiert worden. Ne? Und ich glaube, dann kann man wahrscheinlich aus Erstellersicht, sage ich das jetzt mal, mit der Variante jetzt besser leben, weil wer fragt, kriegt dann halt auch eine Antwort. Ne? Also wer nach Standardsetzung schreit, kriegt sie dann auch. Mhm. Und dann muss ja nicht unbedingt die Lösung mehr rauskommen, ich meine, die man dann vielleicht haben möchte.
Mhm. Also eher weniger hilfreich für die Sache. Mhm.
Aus Prüfersicht würde ich immer ein Nichtwahlrecht bevorzugen, aber ich glaube, das ist, ich glaube, die Wunschlösung oder die, die man vielleicht auch am sachgerechtesten bezeichnen würde, die ist ja nicht ansatzweise diskutiert worden, also ich denke, da wird es auch daran nicht drauf hinauslaufen, sondern es wird ja auf View 1 oder View 2 hinauslaufen und, ich glaube, da muss man sich dann überlegen, ob man das wirklich möchte, dass man in Anführungsstrichen gezwungen wird, das operativ auszuweisen. Mhm. Oder zumindest, dass man in die Gefahr laufen könnte. Man weiß ja nicht, wie lange das jetzt hinausgeht.
Also dann eher nicht.
Jo.
Ja, okay, dann, also so habe ich das jetzt auch verstanden, dann würde ich sagen, dann halten wir das mal so fest, dass wir also die Anmerkung zur vorläufigen Agenda-Entscheidung in der Stellungnahme aufnehmen, aber zu der eben besprochenen endgültigen Agenda-Entscheidung nicht. Sehe ich das richtig? Zu den übrigen endgültigen Entscheidungen gab es zwar ein paar einzelne Anmerkungen, aber auch das ist alles nichts, was wir in der Stellungnahme irgendwie nochmal übermitteln sollten. Gut, ich sehe Nicken. Das heißt, wir werden dann auch zu den übrigen Themen nichts weiter in der Stellungnahme aufnehmen. Gut, dann haben wir damit ein endgültiges Fazit und ich komme nun zu den letzten beiden Themen. Hier gibt's ja weder Entscheidungen noch irgendwas Nennenswertes meiner Meinung nach im Moment zu diskutieren. Aber kurz zum vorletzten Thema, eine Eingabe nochmals zur IFRS 10 Anwendung und hier geht's um die Beurteilung von Kontrolle eines Investors, der alleine einen Fonds gegründet hat. Und ich gebe mal den Sachverhalt kurz wieder, aber wie gesagt, hier gab es ja noch gar keine vorläufige Entscheidung. Und zwar geht es um Beurteilung von Beherrschung, wenn ein Fonds aufgesetzt wird, bei dem ein Unternehmen praktisch der einzige Investor ist und außerdem es nur noch den Fondsmanager gibt. Der hält selber einen minimalen Anteil. Und der Fondsmanager ist aber im Sinne von IFRS 10 als Agent tätig und übt demnach also keinerlei Beherrschung oder sowas aus. Allerdings hat der Fondsmanager den Fonds alleine initiiert und trifft auch allein die wesentlichen Entscheidungen. Der wird vergütet, marktgerecht, feste Vergütung und auch Erfolgsbeteiligung. Und der Fonds ist zeitlich befristet, wobei das Unternehmen also das Investment nicht vorzeitig, also nicht innerhalb dieser Frist beenden kann. So, und jetzt ist die Frage, die hier gestellt wurde, ob angesichts der Beteiligungsquote und dem Status, den der Fondsmanager da inne hat, automatisch Beherrschung unterstellt werden oder angenommen werden darf oder muss. So, und jetzt ist so, dass IFRIC hat diskutiert und überlegt, festgestellt, der Sachverhalt an sich ist auch gar nicht so sehr verbreitet. Dann hat das IFRIC überlegt, wir wollen aber doch nochmal genauer überprüfen, ob genau dieser Fall nicht doch irgendwie häufiger vorkommt und wenn ja, wo und unter welchen Umständen. Und deswegen hat man dann gesagt, lass uns die Diskussion mal aufschieben, wir gehen da nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Es wird jetzt auch gerade parallel nochmal so ein kleiner Outreach gemacht und insofern kann man sagen, dass die Diskussion ist noch nicht zu Ende, Entscheidung sowieso vertagt. Insofern ist das Thema zunächst mal schwebend und da lässt sich meiner Meinung nach Stand heute noch nicht viel zu sagen. Gut, wie gesagt, ich wollte es nur kurz berichten. Ich bin der Meinung, das müssen wir heute noch nicht diskutieren. Wir kommen ohnehin drauf zurück. Und damit gehe ich dann zum letzten Thema aus der IFREG-Sitzung über, und zwar die, ja, ich sag mal, Vorab-Umfrage nach Meinung zu Themen, die im Post-Implementation Review zu IFRS 9 Teil 3 Hedge Accounting aufgenommen werden soll. Wir haben ja vorhin schon mal gesehen, dass auch in der ASAP-Sitzung dieses Thema mit der gleichen Frage aufgekommen ist. Und das ist ja üblich bei einem Peer, dass immer zunächst mal so verschiedene Gremien der IFRS-Stiftung befragt werden. Und da werden schon mal so ein paar Vorabthemen, Stichworte gelistet. Der ISB diskutiert ja noch eine Weile. Und in diesem Fall ist ja ohnehin nach derzeitiger Ankündigung, dass die Konsultation, also dieses Konsultationsdokument zum PIR erst fürs zweite Halbjahr vorgesehen. So steht es auch im Moment im Arbeitsprogramm, aber nach dem, was man hier sieht, dürfte es wohl dann eher das Q4 werden. Aber kurzum, es ist also diese übliche Vorabfrage und deswegen kann man oder muss man dazu auch jetzt im Moment noch nichts Konkreteres sagen. Gut, damit haben wir alle Themen angesprochen, die beim IFRIC auf der Agenda standen. Ja, auch weil da unser Top ja immer Interpretationsaktivitäten heißt, wollte ich zumindest abschließend noch sagen, also außerhalb der IFRIC-Berichterstattung gibt es jetzt auch nichts weiter, was wir unter Interpretationsaktivitäten für heute berichten oder zur Diskussion stellen wollen. Und von daher würde ich sagen, Sven, meiner Meinung nach können wir diesen Top beschließen, zumindest meinerseits.
Ja, super, vielen Dank. Danke dir. Die Einschätzung teile ich. Würde sagen, dann machen wir tatsächlich damit den Agendapunkt erstmal zu für heute.